dass meine Gedanken im Moment zwar hier sind, aber sie schweifen immer wieder ab. Und das geht mir schon seit heute Morgen so. Und dieses Abschweifen der Gedanken geht in eine Richtung, die euch sehr wohl bekannt ist und von der wir in den letzten Tagen oder in der letzten Woche sehr viel gehört haben, und zwar Duisburg. In diesem Augenblick, wo wir hier den Gottesdienst gemeinsam feiern, frohen Herzens zusammen sind und unseren Gott loben und preisen, findet ein Trauergottesdienst, ein Gedenkgottesdienst in Duisburg statt. Es sind Menschen dort zusammen gewesen, in der letzten Woche zusammengekommen, die schlicht und ergreifend froh sein wollten, fröhlich sein wollten, und mit einem Mal war alles anders. Die Fröhlichkeit ist einer großen Trauer, einer Verbitterung, sogar einem Hass praktisch gefolgt. Liebe Geschwister, wir könnten jetzt sagen, oder ihr könntet sagen, was geht uns das an? Ich glaube, es geht uns sehr viel an. Wir leben in dieser Gesellschaft, wir sind in dieser Gesellschaft mittendrin und wir stehen davor, vor dieser Trauer und sollen ja vielleicht auch mal trösten. Ja, aber wie machen wir das? Und ich möchte eigentlich nur, ich will über diese ganze Geschichte nicht mehr viel sagen, nur eins, da möchte ich doch einmal anstoßen. Es wird viel in den Medien darüber geschrieben und gesagt, dass da Schuldige sind und wer schuldig ist und wer alles hätte anders machen können. Das ist wohl wahr. Es hätte anders gemacht werden können. Nur stellt euch doch mal vor, wenn ihr in dieser Verantwortung gewesen wärt, hättet ihr alles richtig gemacht? Hätte ich alles richtig gemacht, wenn ich diese Verantwortung gehabt hätte? Das weiß ich nicht. Es sind Menschen. Es sind Menschen, die diese Verantwortung gehabt haben. Es mögen verschiedene Beweggründe sein, die die Menschen dort dazu veranlasst haben, so zu entscheiden, wie sie entschieden haben. Aber eins ist, es sind betroffene Menschen dabei, es ist eine große Trauer und es ist auch eine große Verzweiflung. Und unsere Aufgabe, glaube ich, ist, dass wir uns auch fürbittend für diese Menschen einsetzen und dass wir uns ihrer annehmen, fürbittend annehmen. Ich habe Bruder Rupp gebeten, dass er mit uns fürbittend für diese Menschen betet. Ich bitte euch, von den Plätzen zu erheben.
Unser lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns auch in unserem heutigen Gottesdienst an das erinnerst, was zu dieser Stunde in der Stadt Duisburg geschieht. Es macht uns betroffen, wenn Menschen mitten aus dem Leben herausgerissen werden. Es stimmt uns traurig, wenn Familien etwas vom Liebsten verlieren, was zu ihnen gehört. Kinder, Freunde, Ehegatten, wen auch immer. Herr, hab Dank, dass wir mit unserer Betroffenheit auch in diesem Augenblick zu dir kommen können. Zum Eingang unseres Gottesdienstes haben wir heute gesungen: Du bist das Brot für den, der Lebenshunger hat. Es waren Menschen, die Lebenshunger hatten. Sie wollten Freude erleben, nicht durch dich, sondern miteinander und an dem, was ihnen wichtig war. Bewahr uns davor, dass wir uns über sie erheben. Und lass uns dankbar sein für das Lebensbrot, das wir in dir, Herr Jesus, gefunden haben. Im Augenblick für all diejenigen, die einen Menschen verloren haben. Tröste du sie und lass sie doch auch in ihrer Trauer nach dir fragen und einen Funken von dem verspüren, was du ihnen sein willst. Stell ihnen Menschen zur Seite, die ihnen dich bezeugen. Aber Herr, wir bitten dich auch für die, die Verantwortung getragen haben für dieses Ereignis, die verantwortlich waren. Hilf ihnen, wo sie Schuld haben, dass sie mit dieser Last leben können. Und lass auch sie einen Weg finden, wie sie irgendwie und irgendwann diese Last bei dir loswerden, weil niemand es tragen kann, für den Tod von Menschen verantwortlich zu sein. Und Herr, uns bewahre davor, dass wir uns besser fühlen als die anderen, die dort ihren Lebenshunger stillten oder zu stillen versuchten, wo wir es nicht tun. Wir sind nicht besser als sie. Lass uns dieses Ereignis zum Anlass nehmen, deine Liebe in dieser Welt noch nachhaltiger zu bezeugen, dass Menschen mit ihrem Lebenshunger zu dir kommen. So segne auch alles, was dort nun geschieht, und mach Menschen bewusst, was es bedeutet, in dieser Welt zu leben, aber dass du Größeres für uns alle vorgesehen hast. Hab Dank, Herr, und schenk uns jetzt deinen Segen, wenn wir dein Wort hören, durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.
Vielen Dank für euer Verständnis. Ich lese den Text Römer 15, die Verse 5 bis 7. Gott, der Geduld und Mut schenkt, gebe euch, dass ihr alle in der gleichen Gesinnung miteinander verbunden seid, so wie es Jesus Christus gemäß ist, denn dann werdet ihr alle einmütig und wie aus einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen. Und jetzt die Mitte. Darum nehmet einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Paulus schrieb an die Römergemeinde, die aus Juden und Römerchristen bestand. Er kannte die Gemeinde noch nicht persönlich und er brannte darauf, diese Gemeinde bald zu besuchen. Wenn wir den Römerbrief lesen im ersten Kapitel, dann werden wir feststellen, dass Paulus darauf hinweist, ich brenne darauf, ich möchte zu euch kommen, ich möchte euch Trost schenken, aber er sagt auch gleichzeitig, liebe Gemeinde, ich möchte von euch auch getröstet werden. Das sagt der große Paulus in der Erwartung auf den Besuch dort in Rom. Und er hat noch mehr dieser Gemeinde gesagt. Er hat auch gesagt, die Welt hat gehört von eurer großen Arbeit, von der vielen Arbeit, die ihr dort für die Sache tut. Also er kannte die Gemeinde aus der Ferne, aber persönlich kannte er sie noch nicht. Er wollte dorthin. Er wusste aber auch, dass dadurch, dass Judenchristen und Römerchristen, das muss man sich mal vorstellen, das sind zwei Gruppen, die von einer ganz verschiedenen Basis kamen, dass die mit einem Mal dort zusammen waren. Und es kam dort auch zu Reibereien und ich sage jetzt von mir aus, sicherlich wird auch Zank und Auseinandersetzung dort innerhalb der Gemeinde gewesen sein. Die Gründe, die können verschiedener Herkunft gewesen sein. Sicher ist, dass die Lehrmeinungen, und wenn wir den Römerbrief lesen, und wir haben es ja jetzt auch in der Betrachtung, die Lehrmeinungen auseinandergehen. Beschneidung, ja, Beschneidung, nicht, dann ging es ums Essen und dann ging es um andere Dinge. Diese Lehrmeinung und diese Auseinandersetzung, die möchte ich heute einmal aussparen. Das überlasse ich den Theologen, dass die uns das mal klar machen. Ich glaube, dass aufgrund der verschiedenen Herkunft können auch ganz einfache Gründe Anlass gewesen sein, dass es dort zu Streitereien gekommen ist und zu Auseinandersetzungen und zu Fragen gekommen ist. Ich kann mir vorstellen, dass wenn die Römergemeinde, die Christen aus dem Römerteil kamen, also das ist aber jetzt meine Auslegung, ne? Dass die in heller Kleidung kamen, ne? Schön bunt. So, und dass die Judenchristen konservativ kamen in dunkler Kleidung, in einfarbiger Kleidung, vielleicht auch in weiß, das weiß ich nicht. So, und die einen meinten nun, das eine ist richtig und die anderen meinten, das andere ist richtig. Und Paulus sagt ganz einfach dazu, zu diesen ganzen Auseinandersetzungen, die da gewesen sind, vielleicht sind auch einige nicht so pünktlich zum Gottesdienst gekommen, das kann ja auch sein, und die anderen später, und andere haben sich wieder da dran gestoßen, oder die einen haben zu laut und die anderen zu leise geredet. Alles möglich. Und Paulus sagt aber, nehmt euch untereinander an, so wie ihr seid. Fangt nicht an, aneinander herum zu kritisieren. Und das Wunderbare an dieser ganzen Geschichte ist, dass er sagt, ich habe auch ein Rezept für euch, wie das funktionieren kann. Er hat nicht eine große Liste aufgeschrieben, wo alles drauf stand, wie sie sich zu verhalten haben. Das würden wir ja machen. Wir sind ja manchmal Buchhalter, dass man aufschreibt. Ihr habt dann 10 Minuten vorher zum Gottesdienst zu kommen oder ihr habt nur dunkle oder helle Kleidung zu tragen. Das würden wir ja noch sauber hinkriegen. Paulus sagte das ganz einfach. Er sagte, nehmt euch untereinander an, wie Christus euch angenommen hat. Wie Christus euch angenommen hat. Schluss, aus, Punkt. Wie hat denn Christus sie angenommen? Man kann ja auch fragen, wie hat Christus uns angenommen? Das ist eine Frage, die kann nur jeder für sich selbst beantworten. Wir haben ja manches Mal Vorschriften, wie man angenommen oder aufgenommen wird in eine Gemeinde. Das ist auch richtig, dass es so ist. Aber das ist nicht ausschlaggebend. Wie hat Christus denn angenommen? Er hat sie so angenommen, wie sie waren. Mit allen Vor- und Nachteilen, mit allen Schwächen. Und jetzt gebrauche ich mal den Ausdruck, auch mit allen Macken. Sie brauchten vorher keine Prüfung abzulegen, sie brauchten nur Ja zu Christus sagen und ihm nachfolgen. Das meinte Paulus, als er sagte, nehmet einander an. Ihr Römer, ihr Juden, ihr habt Ja zu Christus gesagt. Das heißt, ihr habt euch übergeben zu Christus hin. Ihr seid dorthin gegangen, also ihr habt ein gemeinsames Ziel und das ist wichtig. Nicht die helle Kleidung, nicht die dunkle Kleidung oder das pünktliche zum Gottesdienst kommen oder sonst was. Nein, das gemeinsame Ziel im Auge haben, das ist der Mittelpunkt des Glaubens. Dem geht nach. Aber schauen wir uns doch einmal an. Ich habe 2 Beispiele, die euch sehr gut bekannt sind. Bloß die werden wir wohl beides nicht schaffen. Nehmen wir 1. Schauen wir uns einmal an, wie Jesus Christus den Menschen angenommen hat. Wir begegnen Jesus unter den Gesetzeslehrern. Man kann das nachlesen und ihr kennt das alle, braucht ihr gar nicht aufschlagen. Johannes 8, 3 bis 11. Da führten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist, vor. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus, Lehrer, diese Frau wurde ertappt, als sie Ehebruch beging. Im Gesetz schreibt Mose uns vor, dass sie gesteinigt werden muss. Jesus, was sagst du? Diese Frage sollte eine Falle für Jesus sein. Jesus widersprach nicht. Er sagte nicht, das ist falsch, was ihr hier erzählt. Nein, das sagt er nicht. Und sie hörten nicht auf zu fragen. Da richtete sich Jesus auf und sagte, das stimmt, das hat er gesagt. Das steht so geschrieben. Und jetzt sage ich euch, wer von euch noch nie eine Sünde begangen hat, der soll den ersten Stein schmeißen. Werfen, ist richtig ausgedrückt. Er hat nicht widersprochen. Er hat nicht gesagt, das ist anders jetzt zu verstehen oder irgendwie, sondern er hat nur gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Dann bückte er sich wieder und schrieb auf die Erde. Es wird viel darüber gesprochen, was er geschrieben hat. Das steht nicht da. Manch einer sagt, er hat da geschrieben, die Namen der Männer, die dort waren, die auch bei der Frau gewesen sind und alles Mögliche. Das steht nicht da, das ist auch gar nicht wichtig. Sondern er ließ dieser Sache jetzt ihren Lauf. Ganz einfach. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Die andere Übersetzung sagt, wer von euch noch nie eine Sünde begangen hat, der soll den ersten Stein werfen. So, jetzt ist die Frage, wenn wir da gewesen wären, was hätten wir gemacht? Ich habe mir diese Frage gestellt, wenn du da gestanden hättest und hättest diese, nicht wahr, Bruder Werner, den Stein geworfen. Ja, das ist so naheliegend. Als sie das hörten, zog sich einer nach dem anderen zurück und die Älteren gingen zuerst, wird gesagt, und zuletzt war Jesus mit dieser Frau alleine. Hättet ihr das gedacht? Hat Jesus richtig gehandelt? Er hat die Ankläger, die hat er jetzt in die Situation gebracht, dass er gesagt hat, hier, ihr klagt diese junge Frau an, jetzt müsst ihr auch richten, jetzt müsst ihr auch ausführen. Und das war zu viel. Und da fragte Jesus die Frau, wo sind sie denn alle geblieben? Es ist keiner mehr da, um dich zu verurteilen. Und die Frau antwortete, sie sind alle weg. Es ist keiner mehr da. Ja, es wäre ja eigentlich richtig, wenn Jesus jetzt die Verurteilung vornehmen würde. Und was hat er gemacht? Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen. Aber tue die Sünde nicht mehr. Liebe Geschwister, das beeindruckt mich ungeheuerlich, wenn ich das immer wieder lese, dass er das ohne Auflagen macht oder eine Auflage, die er machte, tue die Sünde, mach das nicht mehr. Man könnte ja sagen, er hätte ja ein Papier machen können oder ein Papier geben können, unterschreib das jetzt hier, gehe die Verpflichtung ein, dass du das nicht mehr machst. Nein, er hat nur gesagt, tue das nicht mehr. Ob sie es nicht mehr getan hat, das ist jetzt hier nicht gesagt. Aber sündlos, mal abgesehen von dieser Sünde, die hier anstand, sündlos leben konnte sie ja auch nicht. Und das wusste Jesus auch. Und was hat Jesus in dem Moment getan, wenn wir an unseren Einleitungstext denken? Was hat er? Er hat sie angenommen. Er hat sie angenommen, so wie sie war. Ohne irgendwelche zusätzlichen Auflagen, die dort erforderlich waren. Und die Männer, die weggingen, das war für sie eine Lehre. Das war für sie eine ungeheure Lehre. Sie sind erkannt worden. Man sagt ja auch, dass diese Männer auch bei der Frau gewesen sind. Das ist ja nicht gesagt, das steht da nicht. Aber es geht hier um die Sünde. Es geht nicht um diese Sünde speziell, sondern es geht um die Sünde im Allgemeinen. Und das haben die Männer erkannt. Und das ist beeindruckend. Ich könnte hier mal bei uns herumfragen, könnte einen Zettel herumgeben, wo drauf steht, was hättest du an Jesu Stelle getan? Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, ganz ehrlich sind, wie wir und manches Mal empfinden, da würden schon ganz interessante Antworten kommen. Ich glaube nicht, dass man immer diese Großzügigkeit, diese große Art, diesen Gnadenbeweis dort jetzt zu bringen, dass man dazu immer in der Lage ist. Ich möchte aus einer persönlichen Erfahrung erzählen, die ich vor gar nicht so sehr langer Zeit gehabt habe. Es war eine Erfahrung hier am Hauptbahnhof. Ich habe mein Fahrzeug in der Nähe des Steindamms abgestellt. Es war ein regnerischer Tag und wollte zum Hauptbahnhof. Die Hamburger wissen und kennen die Gegend dort. Ich wollte zum Hauptbahnhof und dann in die Mönckebergstraße gehen. Wir wissen, dass der Steindamm, dass es da Pensionen gibt, an dem Frauen ihre Dienste anbieten. Es ist eine öffentliche Geschäftsstraße dort, man kann da durchgehen und ja, man wird angesprochen oder auch nicht, wie auch immer. Ich ging dort mit beiden Händen in der Manteltasche, den Kragen hochgestellt, weil das ein nicht so schöner Tag war. Und dann mit einem Mal sah ich, wie eine Frau und ein Mann verhandelte und sie sich handelseinig wurden. Ganz schnell, und sie wollten dann in die Pension. In dem Moment, als ich vorbeiging, drehte sich der Mann um und ich erkannte ihn. Ich erkannte ihn und sah, es ist ein Mann, der sein ganzes Leben für die Sache Gottes zur Verfügung gestellt hat, der viel in seinem Leben getan hat und wirklich auch eine hohe Achtung genießt. Was meint ihr, was in mir passiert ist? Also er konnte mich nicht kennen, weil ich in der Masse war, als ich ihn kennenlernte. Also das ging nicht. Was meint ihr wohl, was mit mir passiert ist? Ich hatte in der Hand, in der Tasche einen Stein und meine Faust krallte sich um den Stein, muss ich ehrlich zugeben. Und in mir kamen diese Gedanken, wie kann der das machen? Welch eine Enttäuschung gibst du mir hier? Das kann doch nicht sein, so etwas. Aber da hat der liebe Gott auf mich aufgepasst und hat mir diesen Gedanken eingegeben, wenn du ohne Schuld bist, dann werf den Stein. Und in dem Moment machten meine Gedanken eine Wende. Und zwar überkam mich da im Grunde genommen ein großes Mitleid mit diesem Mann. Dass ich mir gesagt habe, was mag der durchgemacht haben, welchen Kampf muss er durchgemacht haben, den er jetzt hier verloren gibt? Das war die Frage, die ich mir in dem Moment gestellt habe. Und dann die nächste Frage, wie wird das Gewissen ihn nachher weiter begleiten, also späterhin dann. Es wäre richtig gewesen, aber dazu hatte ich im Grunde genommen auch nicht den Mut. Auf der anderen Seite kannte ich ihn zu wenig und das Vertrauen, die gegenseitige Vertrauensbasis war nicht da. Man hätte ihn ansprechen sollen können. Vielleicht braucht dieser Mensch das Gespräch. Vielleicht braucht dieser Mensch diese Hilfe durch das Gespräch, diese Annahme, die in dem Moment erforderlich ist. Verurteilen, das ist etwas ganz Leichtes. Aber wirklich jetzt auch helfen und mit durchziehen helfen durch dieses Tal, das ist eigentlich unsere Aufgabe. Das ist das, was Paulus hier sagt, liebe Gemeinde, nehmt euch an mit allen Schwächen und Stärken, die ihr habt. Denkt einmal nach, ob ihr nicht auch schon in solchen Gelegenheiten wart. Und ich glaube, diese Gelegenheiten, denen können wir täglich begegnen. Denn annehmen bedeutet nicht nur Annahme hier in der Gemeinde, sondern das bedeutet auch Annahme in der Gesellschaft, wo wir hingestellt sind, in der Familie, im Kollegenkreis, in der Nachbarschaft. Gestern Morgen musste ich auch Annahme üben. Ich hatte es eilig. Ich habe draußen meinen Vorgarten da gemacht und hatte das ziemlich eilig, weil ich einiges noch vorhatte. Da kam ein Nachbar und wollte mit mir reden. Der ist ein paar Jahre älter als ich und dem geht es nicht gut. So, jetzt wollte er mit mir reden. Und so richtig, ich weiß, wenn er anfängt zu reden, dauert das länger. Und da kam mir auch dieser Gedanke, annehmen, so, jetzt bist du ruhig, Sabbatschluss ist später. Das war vormittags. So, das sind Dinge, wo wir uns dann überwinden müssen. Und dieses Müssen wird dann nachher zu einem freudigen Erlebnis. Und das ist schön. Nehmet einander an. Das ist der Rat, den Paulus uns gibt. Ich möchte nur, da die Zeit schon ziemlich weit vorgeschritten ist, möchte ich nur noch eine Annahme nur streifen. Und zwar, wir haben einen Oberzöllner, den Zachäus. Wer lesen will, da kann das in Lukas 19, Vers 1 bis 9 lesen. Der Zachäus war ein Mann, der von seiner Umgebung im Grunde genommen ja gar nicht so geliebt war. Er war Staatsbeamter, aber er hat das so ausgenutzt und galt bei den Leuten eben nur als Betrüger. Und dann kam Jesus in diese Gegend. Und dieser Betrüger, dieser Oberzöllner, dieser Oberaufseher, der Zöllner in dieser Gegend, mehr Namen fallen mir im Augenblick nicht ein. Wenn man nachliest, dann findet man noch mehr, was er alles gewesen ist. Der wollte auch Jesus sehen. Der wollte mal sehen, was da los ist. Jetzt war er klein von Gestalt. Die Leute standen an der Straße. Er konnte nicht sehen. Neugierig war er auch. So. Er kletterte auf den Baum. Das war der sicherste Platz für ihn. Dort oben. Er hat alles im Blick. Und von unten wurde er nicht gesehen. Galt auch dann nicht als neugierig. So. Und jetzt kam Jesus immer näher, er saß da oben selbstzufrieden und guckte runter. Und mit einmal blieb Jesus unten stehen, unter dem Baum, wo dieser Betrüger saß, und sagte zu ihm, hallo, Zachäus, komm mal runter, ich will mit dir essen. Ich will bei dir einkehren. Da war er aber erwischt. Und er kam runter und gewährte ihm Gastfreundschaft. Die Leute ringsherum, die richten sich alle darüber auf. Zu einem Betrüger gehst du, das kann doch nicht wahr sein. So etwas geht nicht. Also wenn ich jetzt der Zachäus gewesen wäre, eins hätte ich ja mit Sicherheit noch getan. Ich hätte vorher erst noch gesagt, ich muss meine Frau fragen, ob sie genügend Vorräte für dieses Mahl hat. Das hätte ich ja noch gemacht. Das hat Zachäus nicht gemacht. Er hat ihn eingeladen. Und nach diesem, da sagte Jesus zu dem ausgemachten Sünder, zu dem er eingekehrt ist, heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die Rettung zuteil geworden. Ich habe das nach einer anderen Übersetzung gelesen. Das ist Jesus. Diese Menschen, oder vor diesem Menschen haben die Leute ringsherum um ihn gewarnt. Das ist ein Betrüger, da kannst du doch nicht hingehen. Da ist er hingegangen. Genau, da ist er hingegangen. Er ist nicht um ihn herumgegangen, herumgeschlichen, sondern er hat ihn runtergeholt. Jesus bewegt Menschenherzen. Er fragt nicht lange, es könnte mir doch schaden, wenn ich mich mit diesen Menschen einlasse. Ich muss doch noch erzählen aus der Zeit, wo die Prediger noch mit dem Fahrrad durch die Gemeinden gefahren sind und längere Zeit brauchten, um dorthin zu kommen und wieder wegzukommen oder mit der Eisenbahn zu fahren. Auto gab es nicht, man wusste es, dass es sie gibt, aber irgendwo waren die aber nicht dort für die Gemeinde zugänglich. So, wenn am Sabbat der Prediger bei uns in der Gemeinde war, wir waren eine kleine Gemeinde, dann war es selbstverständlich, dass der Prediger zum Mittag eingeladen worden ist. So, es war ein Privileg, dass der Prediger beim Ältesten, ich sehe gerade den Robert, dein Urgroßvater, glaube ich, ist das, ne? Urgroßvater, stimmt, der ist bei uns immer mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren, ja, haben wir eine sehr gute Erinnerung. Also jetzt wieder zum Mittagessen zurück, da wurde der Prediger zum Mittagessen eingeladen und das Privileg war beim Ältesten, aber der Älteste war im Grunde genommen bescheiden, er ließ auch anderen, dass der Prediger auch mal zu anderen hinkam. So, aber es gab auch Prediger, die die Gemeinde kannten. Und die wussten, dass es auch Randgeschwister gab, die sich nie nach vorne drängelten. Und die dann, und der Prediger dann hinging und sagte, heute möchte ich bei dir Gast sein. Und dann kamen die Stimmen, entschuldigt, wenn ich das sage, aber dann kamen die Stimmen, weiß der denn gar nicht, welchen Hintergrund diese Leute haben und zu denen geht der hin? Wir sind Menschen. Liebe Geschwister, wir sind Menschen. Und dass es sowas gibt, das muss man, dieser Sache muss man einfach ganz real ins Auge sehen. So ist es. Darum die Mahnung, nehmet einander an. Man kann sich natürlich immer wieder fragen, wie stehen wir persönlich? Und das ist ja im Grunde genommen auch das Wichtigste. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man darüber nachdenkt. Es wäre noch eine ganze Menge dazu zu sagen. Aber ich glaube, dass die Gedanken, die wir jetzt im Moment verarbeiten, um uns in diesen Gedankengang überhaupt hinein zu denken, der wird Anstoß genug geben, ein jeder in seinem Teil darüber nachzudenken. Ich denke, ich erinnere nur mal, liebe Geschwister, als bei uns das neue Liederbuch hier eingeführt wurde, also zusätzlich eingeführt wurde, welch ein Protest da war. Ich bin zu der damaligen Zeit mit Gemeindeleiter gewesen. Ich habe damals ein Buch geschenkt bekommen, wo über diese Lieder geschrieben worden ist und dass das Lieder vom Teufel sind. Das, liebe Geschwister, nehmet einander an. Das ist dieses Lernen, miteinander umzugehen und auch vor allen Dingen lernen, dass es auch Veränderungen in der Gemeinde geben kann, die uns manches Mal nicht so sehr gefallen. Dass dieses Miteinander eine sehr wichtige Angelegenheit für den Paulus und für den Rat des Paulus an die Gemeinde gewesen ist, das sagt er auch in Galater 6, Vers 2. Er sagt dort, einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Dieses Lasttragen des anderen. Ich habe damals als Junger und als Kind, wenn ich dieses mit dem Lasttragen mir immer so vorgestellt ist, dass ich dann zu der Oma hingehen muss und den Kohleneimer hochtragen muss. Das ist Lasttragen. Aber das hat sich überlebt jetzt. Wir haben ja Zentralheizung, also das braucht man jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, dass dieses Lasttragen der seelischen Last, dass das im Grunde genommen eine größere Last ist und eine wichtigere Last ist, die wir tragen, helfen müssen. Ich denke an meine Erfahrung am Hauptbahnhof, das war eine Last, womit getragen werden muss, nicht verurteilt werden muss, sondern mitgetragen werden muss. Paulus gibt uns den Rat: Bevor du hilfst, fange nicht an, den anderen zu prüfen, sondern in 1. Timotheus 4, Vers 16, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken. Habe Acht auf dich selbst. Vergiss das Beurteilen und Verurteilen den anderen, sondern habe auf dich selber Acht. Leicht ist es, einen anderen abzulehnen, auch in der Gemeinde. Leicht ist es, einen anderen zu be- oder zu verurteilen, weil man ja immer recht hat. Aber das kann einem selbst zum Verhängnis werden und damit wird man nicht glücklich. Liebe Gemeinde, die Bibel gibt uns einen sicheren Rat, den wir für uns erfolgreich anwenden können. Jesus erklärt uns selbst: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, annehmt, wie ich euch geliebt angenommen habe. Damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Darum, liebe Gemeinde, nehmt den Rat des Apostel Paulus an, den er an die Gemeinde der Kolosser gegeben hat. Zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Langmut. Ertraget einer den anderen und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat. So auch ihr zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Bund der Vollkommenheit ist. Das ist ein Rat. Das sind so fromme Worte. Aber das sind Worte, die in unser Leben, in unser christliches und ich gehe weiter in unser adventistisches Leben genau hineingehören. Annahme, auch dann, wenn es mir nicht passt. Liebe Geschwister, vieles im täglichen Leben wird leichter, auch in der Gemeinde, wenn wir mehr über diesen Weg der Annahme, des Mittragens nachdenken und wenn wir mehr uns selbst in dieses Denken einbeziehen. Wollen wir es doch mal ab heute versuchen. Und ich bitte zu Gott mit euch, dass das auch unser Ziel sein soll. Gegenseitig annehmen, den anderen wahrnehmen, so wie er ist und ihn nicht verändern wollen. Amen. Lieber Heiland, großer Gott, wir danken dir, dass wir so singen und beten können. Wir danken dir, dass du uns gerufen hast, obwohl wir es nicht verdient haben. Wir danken dir, dass wir die Sicherheit haben können, dass du uns angenommen hast, so wir uns an dich gewandt haben. Du, Herr, hast uns den Weg gezeigt, auch wenn wir manches Mal den Weg nicht sehen wollten. Du bist uns nachgegangen, weil deine Liebe unbeschreiblich ist. Das haben wir erfahren. Herr, und wir danken dir, dass wir dabei sein dürfen in der Hoffnung und dann im Geschehen, wenn du wiederkommen wirst, dass du uns diese Hoffnung mit auf den Weg gibst. Dafür danken wir dir. Herr, und wir bitten dich, nimm du diese Dinge, die noch auf unserem Herzen sind, die uns Sorgen und Mühe machen, nimm das herunter, dass wir nicht unter der Last praktisch erdrückt werden. Und schenke du uns ein offenes Herz, dass wir feststellen können und sehen können, Menschen sehen können, die unsere Hilfe brauchen. Lass uns nicht nur reden, sondern lass uns handeln. Und wenn wir jetzt voneinander gehen, so lass uns durch deinen Geist immer wieder so geführt werden, dass wir die Herrlichkeit doch immer vor Augen haben, von der du uns berichtet hast. Herr, begleite du uns. Darum bitten wir dich. Amen.